und am Boot, ich habe nicht mal eine Stimme für 3 Monaten gehört, außer mein eigener im Kopf. Und nach diesen 30 Tagen, wo ich jetzt dann keine Musik gehabt habe, danach dann Musik hören. Das war richtig, richtig cool.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Lukas Heitzmann. Lukas ist 20 Jahre alt, studiert in Wales und ist ursprünglich Österreicher. Mit gerade 18 Jahren schafft er etwas, das erstmal unvorstellbar klingt. Kurzerhand und ohne ausreichend Vorbereitung beschließt er, solo über den Atlantik zu rudern in einer winzigen Nussschale. 4.900 Kilometer nur Lukas und der Ozean. Auf dieser Abenteuerreise wird es Momente geben, in denen ihm die Menschen auf der Raumstation ISS im Himmel näher sind als die nächsten Menschen an Land. Lukas will den Weltrekord als jüngster Atlantik-Durchruderer aufstellen. Doch das ist nicht seine einzige Motivation, sich auf diese gefährliche Reise zu begeben. Einsam, mitten auf dem offenen Meer. Für die meisten von uns ist das eine Erfahrung, die wir niemals machen möchten. Doch genau hier findet Lukas Antworten, die uns allen weiterhelfen. Dieser junge Mann riskiert sein Leben und als endlich alles geschafft scheint, der Rekord zum Greifen nah, das Land schon in Sicht ist, wird es noch einmal richtig tragisch. Lukas ertrinkt, aber nicht in den Wellen. Diese Geschichte handelt von Einsamkeit, unvorstellbaren körperlichen Herausforderungen, aber vor allem von der Suche nach sich selbst. Freut euch auf einen charmant österreichischen Akzent, nenne ich das mal, in Kombi mit ein paar Artikelfehlern, die wir Lukas als nicht-deutsche Muttersprachler sicher gerne nachsehen und an die man sich sofort gewöhnt. Stechen wir jetzt zusammen in See. Lukas, diese Vorstellung mitten auf dem Atlantik, um einen herum hunderte Kilometer einfach nur Wasser und unter einem diese unendliche Tiefe und man sieht nichts und da ist niemand. Das ist für mich schon so eine krasse Urangst. Wie ist es für dich? In welchem Moment hast du mal das Gefühl, da wird es richtig brenzlig auf dem Ozean?
Puh, also da war eine Nacht. Ich bin 24 Stunden durchgerudert mit so kurzen Pausen zwischendrin zum Essen. Und es war dann schon dunkel und auf einmal geht der Boot in der komplett falsche Richtung. Und ich habe keine Ahnung wieso, da war eigentlich sehr wenig Wind. Und habe dann die Support Crew, also die Team, das halt am Land steht, gefragt, wieso ich jetzt also komplette falsche Richtung gehe. Sie haben gesagt, dass da diese Strömungen sind, die von nirgends kommen und die können ein paar hundert Kilometer weit sein oder nur so richtig klein. Aber die haben gesagt, der einzige Weg draus ist weiterrudern und hoffen, dass du jetzt nicht zu weit vom Kurs weggezogen wirst. Also ich war schon sehr müde und habe halt sehr lange gerudert schon an dem Tag. Ja, ich habe mir einen Kaffee gemacht und hatte dann noch 12 Stunden weiter gerudert, bis ich dann aus der Strömung rausgekommen bin. Und das war dann richtig, richtig zart. Das war von psychologisch her war es richtig anstrengend. Also das war nicht leicht.
36 Stunden rudern.
Genau, ja.
Lukas, da draußen auf dem Meer, was dich von diesen 100 Metern Tiefe und kaltem Salzwasser unter dir trennt, was dich am Leben hält, ist eine kleine Nussschale, in der du ruderst. Beschreib uns nochmal bitte das Boot, auf dem du sitzt.
Also, sehr klein. Das war 7 Meter lang. Hat vorn und hinten so eine kleine Kabine gehabt, wo ich halt das ganze also Schlafsack und sehr dünne, nasse Matratze drin gehabt habe und die ganze elektronische Geräte, Navigation und so. Also das war dann in der hinteren Kabine und vorne habe ich dann so Essenreserven und so Art Astronautenfutter. Dann in der Mitte war halt der Ruderposition und ich habe 4 Ruder mitgehabt, falls 2 kaputt gegangen sind oder sowas. Und leider war es auch so. Das war halt komplett kein Motor leider, kein Segel, nur diese 2 Ruder und ein Autopilot, das halt ein Boot auf dem Kurs gehalten hat.
Wenn jetzt ein Sturm aufzieht und den Atlantik haben wir vor Augen, da kann es richtig hohe Wellen gehen, da kann es richtig abgehen und dein Boot sinkt, weil irgendwas bricht, weil du kenterst. Was hättest du dann gemacht?
Gute Frage. Ich habe eigentlich viel dran gedacht, während die Ruder, was ich da jetzt machen wird. Ich habe selber am Boot ein Life Raft mitgehabt, aber die sind jetzt auch nur für ein paar Stunden zum Überleben und in aller Ehrlichkeit, also auch wenn das Boot jetzt untergeht, und das ist auch oft passiert, das Boot wird immer wieder gefunden, aber die Leute fast nie. Also das war halt immer, auch wenn das Boot so fast halb unter Wasser ist, am besten mit dem Boot bleiben. Und es gibt sehr viele coole Geschichten oder auch nicht so coole Geschichten, wo Leute zu dem Boot fast halb unter Wasser war und die halt am Unterseite vom Boot sich festgehalten haben, bis Hilfe kommt.
Wie kommt denn dann Hilfe? Hat man dann so einen Notruf, den man noch schnell absetzen kann? Ich meine, wenn man hunderte Kilometer, tausende Kilometer von der Küste entfernt ist, da kann ja kein Hubschrauber hin.
Genau, ja. Also wenn man näher an der Küste ist, kann man halt mit dem Hubschrauber herkommen. Aber man hat so ein Notsignal und das ist so ein EPIRB heißt es. Und das schickt dann ein Signal oder halt einen Punkt auf eine Karte zu die Küstenrettung. Aber die kriegen sonst keine Informationen. Die wissen nur, okay, der kleine Punkt, der braucht Hilfe. Und wenn wir jetzt nicht schnell daherkommen, ist er halt nicht mehr da, wenn wir dann endlich ankommen. Und sonst eigentlich, ich habe ein Satellitentelefon mitgehabt, damit ich immer wieder mit Land Kontakt haben kann. Und wenn was richtig falsch geht, wo ich halt aber nicht in Lebensgefahr bin, kann ich ihnen anrufen. Ich habe dann so Ärzte und was immer, Ingenieur und alles so gehabt, was ich jetzt, wenn ich Hilfe brauche. Aber dann, ja, wenn es richtig falsch geht, gibt es diese EPIRB und ich kann dann die Küste, meine Location schicken und die kommen dann zur Hilfe. Oder wenn ich zu weit weg bin, dann würden die mit Boote, das halt in der Nähe sind, was organisieren. Also die rufen die andere Boote an und sagen, schau, da ist wer, er braucht Hilfe.
Schau, da sitzt ein junger Mann in seinem Bötchen, das vielleicht gar nicht mehr da ist, mitten auf dem Atlantik. Und wir wissen alle, wenn das Boot einmal weg ist, ist eigentlich Feierabend. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas überlebt? Ich meine, du sitzt jetzt hier lebendig, aber es gibt ja auch die Gegenseite.
Also vor dem Jahr 2000, glaube ich, war das. Da waren, ich glaube, 40% von den Leuten, die sowas probiert haben, sind nicht zur anderen Seite gekommen, also haben es nicht geschafft.
40%?
Genau, 40%. Und jetzt, wow, derzeit gibt es halt bessere Systeme und wir kennen das schon ein bisschen mehr. Das irgendwer hat mir erzählt, dass mehr Leute zum Satelliten oder sowas gegangen sind, als über den Atlantik gerudert sind. Also wir wissen jetzt sehr wenig, von was passieren kann. Das ist immer auch eine neue Erfahrung für jeder Ruderer, der das macht. Aber wir haben viele Systeme und müssen halt viel mehr vorbereiten dafür. Wir müssen viel trainieren und man muss viele Kurse machen, halt, bevor man überhaupt das machen kann. Also das ist viel sicherer in der Art, aber trotzdem, alles kann falsch gehen.
Denkst du da vorher dran, als du in See stichst, hast du diese 40%, die da sterben, im Kopf?
Ja, also dran denken tut man fast immer. Aber das war eine von den größten Dingen, was ich gelernt habe, ist halt in sich selber glauben. Und sobald man nicht denkt, dass man das selber schaffen kann, dann geht halt meistens was falsch. Also man muss da halt nur denken, nicht nur in sich selber, aber auch, dass ich jetzt, wenn was falsch geht, irgendwie, ich weiß jetzt nicht noch wie, ich aus dieser Situation rauskommen würde, aber ich werde rauskommen. Ich werde halt zumindest alles probieren und habe halt viel gelernt und viel trainiert, damit ich jetzt aus viele von die schlechte Situationen rauskommen könnte.
Du willst 4.900 Kilometer über den offenen Atlantik rudern in so einer Art Nussschale. Dass da das Mindset reichen soll, um aus allem wieder rauszukommen, finde ich erstmal eine sehr gewagte und spannende Theorie. Da müssen wir gleich tiefer reingehen, wie man das schaffen kann, sich auf sowas vorzubereiten und was du dir da für ein Mindset auf die Platte geschafft hast. Erstmal noch die Gefahren da draußen. Ich finde, das ist doch so eine Urangst, alleine auf dem Meer, wenn da tausende Kilometer um einen herum eigentlich nichts ist. Was ist die größte Gefahr für dich da auf dem Wasser?
Also die größte Gefahr war vielleicht, ich muss sagen, das war eher die psychologische Seite, das mir Angst gemacht hat, weil selber mir taugt das ganze Adrenalin-Schub. Aber wie gesagt, mir taugt Dinge reparieren und war selber viel unterwegs am Wasser, entweder segeln oder rudern auch. Aber das psychologische Seite von komplett alleine zu sein, aber nicht nur jetzt, okay, ich bin kurz alleine in meinem Zimmer, sondern komplett alleine. Du sprichst nicht mal mit wem. Der schlimmste Seite war, immer wieder habe ich halt so Momente gehabt, wo ich dann richtig gemerkt habe, okay, die nächste Leute gerade sind die Leute an Bord, den ISS.
Ach, die Raumkapsel, die über dich fliegt, ist in dem Moment näher als das nächste Ufer.
Genau, ja.
Okay, krass. Das ist eine krasse Vorstellung.
Das ist mir fast schlecht geworden. Also so richtig so fast zum Kotzen. Und ich habe dann zum Glück immer wieder Spotify, ich habe halt einen Haufen auf Spotify runtergeladen und habe dann Musik gehört. Und das war halt so eine Stimme, das nicht meine war, das mich halt ein bisschen beruhigt hat oder nicht zu alleine, also ich habe mich nicht zu alleine gefühlt. Aber das Schlimmste war dann, ich habe jetzt nicht viel Glück gehabt während dem Ruder. Spotify hat nach 30 Tagen hat die ganze Musik dann...
Nein! Oh Gott.
Ja, das war richtig schlimm. Also die letzten 30 Tagen oder 29 Tagen waren dann komplett leise. Und das war richtig arg. Man hat dann richtig gemerkt, wie sich das anfühlt, so richtig alleine zu sein. Weil man hat dann, wie es mir dann schlecht geworden ist, habe ich jetzt nicht die Musik gehabt, wo ich jetzt mich ein bisschen beruhigen kann und ein bisschen so irgendeine andere Stimme in meinem Kopf zu hören.
Kriegt die Einsamkeit dann auch so eine körperliche Komponente, dass du wirklich am ganzen Leib spürst, dass du einsam bist?
Ja, also das war richtig ein Gefühl, das kriegt man nicht am Land. Oder ich zumindest habe es noch nie gefühlt am Land. Das ist ein richtig komisches Gefühl, wenn man so richtig allein ist. Aber auch den Gedanken, wenn ich jetzt über Bord gehe, das geht ziemlich schnell, wenn ich jetzt im Wasser bin. Vor allem, wenn jetzt ein größerer Wind ist. Also ich war immer angehängt, aber wenn jetzt für irgendeinen Grund das kaputt geht oder ich vergesse mich einzuhängen, da kommt keiner oder keiner weiß überhaupt, dass ich jetzt im Wasser drin bin. Und keiner wird es wissen, bis ich jetzt nach 10 Tagen keiner angerufen habe oder der Boot langsamer geht, weil ich nicht mehr ruder. Das können die dann auf dem Trecker sehen. Und erst dann vielleicht merkt er, oh, vielleicht ist er nicht mehr am Boot. Schauen wir mal, ob er noch da ist. Und das war dann eine von den Dingen, wie lange könnte ich weiterschwimmen, bis ich dann untergehe oder sowas. Also das war schon psychologische Mind-Tricks.
Das ist jetzt das Psychologische. Auch das wird mich gleich noch wirklich vertieft interessieren, was du darin aber ja offenbar auch suchst. Denn dass man einsam wird und dass dort Menschen in einer Raumstation dann die Nächsten sind, das ist dir ja vorher klar. Nochmal aber ganz praktisch, du hast es ja gerade auch angerissen, wenn du vergisst, dich einzuhängen, wenn irgendwas reißt. Ich hätte jetzt gedacht, hohe Wellen, Haie, Wind, dass das so die größten Gefahren da sind. Wie gehst du denn mit diesen Sachen um? Gab es Haie? Das wäre für mich erstmal eine ganz wichtige Frage als weißer Hai-Fan.
So direkt habe ich keine Hai gesehen, aber da war ein Tag, wo so ein ziemlich großer Wal, das war ich glaube fast doppelt so lang wie mein Boot, der ist unterm Boot geschwommen, habe ihn ganz kurz gesehen und dann auf einmal war er ziemlich schnell weg. Und normalerweise, die bleiben länger dort und manche Boote werden für mehrere Tage gefolgt. Die wollen wissen, was überhaupt da los ist, was ist dieses komische Ding, das da oben rumschwimmt. Der ist ziemlich schnell weggegangen, also ich habe nicht mal Zeit gehabt, um mich anzuhängen und reinspringen mit dem Wal. Und dann danach habe ich für ein paar Stunden so ein Finne, genau, hinterm Boot gesehen, so ein paar, vielleicht 10, 20 Meter dahinter.
Wow.
Das mir gefolgt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Wal war oder ob das ein Hai, sagen wir mal, dass es ein Hai war, weil das klingt cooler.
Das klingt überhaupt nicht cool, das klingt grauenhaft. Die Vorstellung, du sitzt in so einem kleinen PVC-Bötchen da, woraus ist das, PVC oder?
Fiberglas, also so.
Fiberglas, ja. Und ein Plastikgewebe. Und hinter dir schwimmt ein Hai. Ich würde sagen, das macht die meisten Menschen, wird das fertig machen als Vorstellung. Auch alleine diese Idee, du springst da rein und schwimmst mit so einem riesigen Wal. Man sieht immer die Bilder, aber diese Idee, dass dann unter mir so unendlich tief das Wasser runtergeht, dass es schwarz wird, man nichts mehr sieht.
Das war vielleicht einer von den argsten Momente, weil unterm Boot, da kommen die ganzen Algen und so, die sammeln sich unter. Und die kann den Boot viel langsamer machen. Und einmal pro Woche oder alle 2 Wochen muss man reingehen und unten den Boot putzen. Das dauert vielleicht eine Stunde oder so. So mit einem Fensterkratzer halt das Ganze runterkratzen. Ich habe jetzt nicht so Angst davon, aber in dem Moment, wo man dann richtig so denkt, ein paar Plätze waren, glaube ich, 4,5 Kilometer Wasser unter mir. Und du denkst, also was da alles unten drunter sein kann. Und für die eine Stunde, wie ich da den Boot geputzt habe, jede Woche, ich glaube, ich habe nie den Boot angeschaut, sondern hinter mir, was los ist. Aber da war ein cooler Moment, da waren Delfine im Wasser. Also da war zu Weihnachten am 24.
Ist ja völlig klar, dass man das im Winter macht, das Ganze, ne? Damit es bloß nicht noch schön warm ist.
Das ist also wegen dem Tornado-Season ist das. Also im Sommer kann das richtig wild werden mit den Tornados.
Ja.
Deshalb ist besser im Winter. Aber das war aber ziemlich warm. Aber mit diesen Delfinen, da waren dann auf einmal 30, 40 Delfine, die vor dem Boot da geschwommen sind. Und habe ich dann sofort eingehängt und bin reingesprungen mit den Delfinen. Also das war richtig cool, mit Delfinen so im offenen Meer zu schwimmen.
Reinhängen heißt immer, du hast so einen Anzug an, wo du dich dann mit einem Seil noch mit dem Boot verbunden hältst, um dann reinzuspringen?
Genau, also das war so ein Klettergurt halt und habe dann so ein kurzes Seil gehabt. Das ist fast wie so ein Klettersteigset, war das so in der Art. Und habe dann immer eingehängt sein müssen. Sobald ich aus der Kabine rausgestiegen bin, habe ich dann mich eingehängt, habe immer diesen alten Gurt da angehabt. Vor allem, wenn man alleine ist, da ist keiner, dass dir dann so ein Rettungsseil oder sowas schweißt.
Das Boot ist deine Lebensversicherung. Du musst deswegen die ganze Zeit mit dem verbunden bleiben.
Genau.
Kannst du mal das Leben auf diesem Boot beschreiben? Wacht man dann morgens irgendwie auf und sagt so, jetzt 9 Uhr, ich muss langsam mal anfangen zu rudern, um hier noch anzukommen, und hat eine schöne Nacht in der gemütlichen Kajüte mit Lämpchen und einem spannenden Buch hinter sich, oder wie sieht das aus?
Oh, gute Frage. Also, fangen wir mal mit der Kabine an. Man hat so ungefähr, der normale Rhythmus war 2 Stunden Pause, 2 Stunden rudern. Und das geht dann halt 24 Stunden für wie immer viele Tage weiter so.
Ganz kurz, das hält der Mensch aus? 2 Stunden schlafen, Pause, 2 Stunden rudern, 2 Stunden schlafen, 2 Stunden Pause. Hätte ich gedacht, so ein Tag geht klar oder 2, aber du bist fast 60 Tage unterwegs.
Erstens sind die 2 Stunden Pause, da kann man jetzt nicht immer schlafen. Man muss zuerst essen. Man isst 10.000 Kalorien am Tag, also man isst meistens von der Zeit. Aber dann, weißt du, Dinger gehen kaputt. Man muss sich dann einspielen, Dinger reparieren. Man schlaft normalerweise nur 4 bis 6 Stunden am Tag. Wenn man Glück hat, schlaft man 6 Stunden am Tag. Und das sind dann halt in so kleinere Stücke aufgebrochen. Und das war einer von den größten Teilen, ist jetzt die Sleep Deprivation, also ohne Schlaf halt weitergehen. Und man kriegt dann Halluzinationen. Und das Schlimmste war, ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt fast 2 Monate in diesem Boot unterwegs. Ich kaufe mir so feine, ganz dünne so Schlafmatratze, die ziemlich bequem war. Aber nach dem 2., 3. Tag, das war komplett feucht und nass und fast schimmelig. Also das habe ich dann in die vordere Kabine geschmissen mit ganze verstaute Zeug und habe dann auf dem harten Boden vom Boot geschlafen. Also sie ist jetzt kein flacher Boden, sondern hat die gleiche Form von einem Boot. Und ja, das war halt nicht der bequemste Schlaf. Und es war nass und kalt. Ich habe dann einen Schlafsack mitgehabt, der ist auch dann, war ziemlich grau nach ein paar Wochen. Und ich habe dann eigentlich, meisten von den Tagen habe ich dann geschaut, dass ich eigentlich draußen in der Ruderposition schlaf, weil das halt drinnen, man kann sich fast nicht drin bewegen. Und ausbreiten kann man sich ganz sicher nicht. Und drinnen, das ist wasserdicht und auch hat keine Luftventilation.
Das heißt, du hast irgendwie einen Arbeitsplatz, das ist dieser Sitz, auf dem du sitzt, um zu rudern.
Genau.
Und dein Arbeitsplatz ist gleichzeitig selbstverständlich auch dein Schlafplatz und Pauseplatz.
Genau, also ich habe dann, wie ich draußen geschlafen habe, habe ich dann den Sitz zur Seite gelegt und habe auf den sehr unbequemen Sitzplatz geschlafen, weil halt zumindest die frische Luft da war, weil in der Kabine, das war so stickig und nass und feucht und heiß auch, das könnte man fast nicht aushalten. Also ich habe so oft wie möglich, wenn das Wetter nicht so schlimm war, bin ich draußen geschlafen, auch wenn ein bisschen schlimm war, zumindest war es nicht so schlimm wie drin. Also ich habe da geschaut, dass ich so oft wie möglich draußen schlafe und dann kann ich eh gleich dann weiter rudern, wenn ich aufstehe, dann muss ich nicht aus der Kabine raus und ein bisschen Zeit verschwenden, aber war halt der Schlafseite. Und dann bin ich aufgestanden nach den paar Stunden Schlaf und habe halt Frühstück gehabt. Das war selber schon so 2000 Kalorien. Das war so ein Sack mit so Müsli drin, so dehydrated. Und man hat ein bisschen Wasser reinschütten müssen und habe dann so Walnüsse und so CBD, also das ist so ein fettiges Öl, das halt viele Kalorien drin hat, damit ich dann so viele Kalorien aufnehme und Fett aufnehme wie möglich.
Ist das lecker? Also schmeckt das irgendwie okay oder ist das ganz ekelhaft?
Das war ganz ekelhaft. Also ich glaube, das waren 18 verschiedene Mahlzeiten. Das Komische ist, wenn man am See ist, ich weiß nicht jetzt, ob das die Feuchtigkeit ist oder das Salzwasser oder irgendwas, aber dein Geschmack ändert sich ein bisschen. Und dann schon gleich vom Anfang waren 4 von den Mahlzeiten, könnte ich gar nicht anschauen, ohne dass ich jetzt im Mund kotze. Also, habe ich dann gleich von Anfang jetzt nur 14 Mahlzeiten gehabt, verschiedene. Und wenn man jetzt 10.000 Kalorien am Tag isst, da isst man fast 4, 5, 6, 7 Mal am Tag. Und immer das Gleiche, jeden Tag für 2 Monate. Und das ist in die letzten 2 Wochen am Boot, gibt so Go-Bag heißt es. Also das ist eine Tasche mit deinem Passport, Geld, Kreditkarte und so Wassersäcke fast. So 4, 5 Liter Wassersäcke. Und dann so hat ein Müsli-Regel, aber das ist nur Mehl und Zucker und vielleicht noch was so zusammengemischt. Und ich habe dann für die letzten 2 Wochen habe ich diese Biskotten dann gegessen, obwohl die grausam sind, weil ich einfach die andere Mahlzeit oder diese Astronautenfutter, das ich da gehabt habe, das könnte ich gar nicht anfassen. Und das war so, das habe ich so fast reingeschubst im Mund, aber das könnte ich nicht runterschlucken.
Ist dieses Säckchen mit dem Pass, mit dem Reisepass, den man ja für die Rückreise dann braucht, auch so eine Stütze für den Kopf, eine Hilfe für die Psyche?
Ja und nein, der Go-Bag war eher da, als wenn du jetzt das Boot untergehst, musst du diesen Sack mitnehmen, damit du ein paar Tage überleben kannst im Lifeboot und auch damit du dann, wenn jetzt dir ein Schiff abholt, wenn du Glück hast, wenn dein Boot untergeht, die bringen dich jetzt nicht nach Hause, die gehen einfach weiter, bis die ankommen, wo die hinwollen und das kann manchmal...
Dann sitzt du plötzlich in Guatemala und brauchst halt deinen Pass und Geld.
Genau.
Lukas überquert den Atlantik. Eine extreme Reise, die ihn in Lebensgefahr versetzt. Die Talisker Whiskey Atlantic Challenge ist die härteste Ruderstrecke der Welt. Rund 4.900 Kilometer liegen zwischen dem Startort San Sebastian in La Gomera, einer kanarischen Insel, und dem Ziel am English Harbour auf Antigua und Barbuda an der Grenze zur Karibik. Das Rennen beginnt jedes Jahr Anfang Dezember. Aus aller Welt nehmen dafür RudererInnen an der unglaublichen Atlantiküberquerung teil. Gekämpft wird täglich mit Schlafentzug, unvorhersehbaren Wetter- und Wasserbedingungen und extremen körperlichen Belastungen, die das Rudern mit sich bringt. Wenn jetzt das Boot untergeht, musst du diesen Sack mitnehmen, damit du ein paar Tage überleben kannst, sagt Lukas. Und mich fasziniert dieses Go-Bag, weil es zeigt, dass er sich von Anfang an bewusst darüber ist, dass diese Reise tödlich enden könnte. Wie kommt man wochenlang mit so einem Gedanken klar? Ganz einfach, man flüchtet sich in eine gnadenlose Routine. Rudern, schlafen, essen. Rudern, schlafen, essen. Rudern, schlafen, essen. Dieser ganz klare Ablauf, diese unabänderbare Routine lassen Lukas nicht nur durchhalten, sondern stellen vor allem seinen Fokus scharf. Und diese Einsicht ist direkt hilfreich für uns alle. Wenn wir eine Abschlussarbeit schreiben müssen, lernen sollen oder ein Projekt unsere volle Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum braucht, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass unsere Gedanken abschweifen. Dann kommen Ängste hervor oder wir prokrastinieren. Routine wirkt dagegen wie ein Wundermittel, weil unser Hirn aufhört zu fragen. Woran könnten wir noch denken? Womit könnten wir uns ablenken? Oder wovor müssen wir uns fürchten? Routine stellt scharf. Das ist Lukas' einfacher Trick. Hat er das bewusst trainiert? Und wie bereitet man sich mit 18 Jahren überhaupt auf so eine Challenge vor?
Also, normalerweise dauert es ungefähr 2 bis 4 Jahre zu vorbereiten. Von wenn man denkt, jetzt okay, das will ich machen, bis okay, jetzt bin ich da, jetzt fange ich an, den ersten Ruderschlag. Aber wie mir die Idee gekommen ist, ich war gerade in die A-Levels, in England heißt es.
Abschlussklasse, ja.
Genau, und die Idee ist mir halt eingefallen und das war sehr komisch. Also das war fast, ich wollte das nicht machen, sondern ich musste es machen. Das war, ich hätte mich fast leer gefühlt, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe oder gemacht hätte.
Wieso? Was hätte dich da leer gelassen?
Das kann ich jetzt nicht so beschreiben. Das war fast so ein... Also ich bin Legastheniker und ich habe immer diese Schwierigkeit gehabt mit der Schule. Und ich war nie der Beste in der Schule mit Akademie und auch nicht sportfähig jünger war. Also ich war klein, war Legastheniker. Also ich war jetzt nicht so der perfekte Kind.
Du warst nicht in der Baseballmannschaft im amerikanischen Teenie-Film, sondern du warst der kleine, dicke Loser? Oder wie?
Genau, so in der Art. Okay. Ja, genau. Mhm. Und das hat halt, wie ich jünger war, ich habe nicht nur das Legasthenie, das war halt jetzt nicht nur schwierig mit die Fächer halt fürs Studium, sondern das war fast, der schlimmste Teil war, dass ich jetzt gedacht habe, okay, ich werde jetzt nicht gut sein, wenn ich das ausprobiere, wieso sollte ich das überhaupt anfangen? Wieso sollte ich jetzt meine Zeit verschwenden auf irgendwas, wo ich nie gut sein werde? Und ich bin dann sehr faul geworden oder sehr unmotiviert eher für viele Dinge, nicht nur im Studium, sondern auch generell im Leben. Also ich habe mir gedacht, okay, ja, wieso sollte ich das überhaupt oder wieso sollte ich da meine Zeit verschwenden? Und ich habe dann mit Sport angefangen und es war für mich fast so ein, okay, ich bin jetzt nicht nur der kleine Dumme, das nichts machen kann, sondern ich kann was kann was schaffen. Und es ist dann von da immer mehr geworden. Aber ich glaube, ich habe immer trotzdem diesen Ding, okay, ich muss jetzt alle zeigen, dass ich jetzt nicht diese kleine Kind bin.
Das heißt, du lernst als junger Mensch ein Muster kennen, hey, Moment mal, ich bin nichts wert, ich kriege hier nichts hin, ich bin der Verlierer.
Genau.
Und lernst dann für dich auch, dem kann ich etwas entgegensetzen, indem ich mir im Sport Erfolge hole. Mhm. Und das scheint sich dann zu verstärken, indem du dann irgendwann sagst, ich brauche es immer krasser.
Genau, und das war eigentlich auch so. Also ich habe mit dem Sport angefangen, dann eigentlich die erste große Abenteuer. Ich bin auf dem Radl gehupft und bin dann mit dem Rad von Österreich durch Slowenien und Italien bis nach Kroatien gefahren.
Wie alt bist du da ganz kurz, Lukas?
Ich war 17 Jahre alt zu der Zeit.
Okay.
Wie ich das angefangen habe, ich bin losgefahren und habe gesagt, ich gehe jetzt einmal Radl fahren zu meiner Mutter. Sie hat jetzt nichts davon gewusst. Und sie hat dann meinen Bruder angerufen nach ein paar Stunden und hat gefragt, also mein Bruder, was machst du, wie geht's oder was immer. Und er hat gesagt, ja, ich sitze gerade am Computer, ich spiele gerade ein paar Spiele oder schaue einen Film. Und meine Mutter hat so gefragt, wieso gehst du nicht jetzt Radl fahren mit dem Lukas? So, was, wieso? Er ist gerade in Italien. Und meine Mutter ist dann komplett durchgedreht, dass ich jetzt da nach Italien mit dem Radl gefahren bin und hat mich angerufen und war komplett erstaunt, dass ich jetzt schon in Italien war. Und ich bin dann einfach weitergeradelt bis Kroatien. Und es war echt richtig, richtig coole Radlfahrt. Ja, und dann bin dann zurück mit dem Radl auch. Und das war sehr spontan. Aber das war eine große Erfahrung, weil viele von den Abenteuer oder halt Rennen und Sport, was ich mache, die waren sehr kurzfristig von der Zeit. Also die sind so zum Beispiel ein 2 Kilometer Rennen, das dauert 8 Minuten oder was immer in einem Ruderboot oder weniger. Zum Beispiel der Laufen, das dauert ein paar Stunden vielleicht, aber das war jetzt mehrere Tage und das ist jetzt dann, man hat jetzt nicht diese psychologische Teil, wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt nur noch ein paar Meter und ich bin fertig und dann muss ich das nie wieder machen oder für ein paar Monate nie wieder machen. Man musste dann schlafen gehen, ist dann aufgestanden, musste gleich weiter radeln und das war dann schon dieser Anfang von fast der Übung für den Ruder, obwohl ich jetzt noch nicht mal über diesen Ruder gewusst habe, aber das war fast eine gute Übung für jetzt, okay, ich bin jetzt fertig, aber ich bin jetzt noch nicht fertig, ich bin für heute fertig.
Also dir geht's darum, dass diese Challenge lang sein muss. Das, was du dabei erfährst, willst du auf der Langstrecke spüren.
Genau, das mit der Langstrecke, das ist dann, man muss sich richtig psychologisch vorbereiten, dass man jetzt sagen kann, okay, ja, es geht noch 2 Monate
okay,
weiter.
Lukas fährt Fahrrad einmal nach Italien, ohne Mutter Bescheid zu sagen, na gut, dann geht er den London-Marathonlauf mit 18, aber jetzt über den Atlantik rudern, ist ja in einer völlig anderen Liga. Deswegen, wenn du sagst, normalerweise muss man sich darauf 2 bis 4 Jahre vorbereiten.
Genau.
Wann hörst du zum ersten Mal davon?
Also ich habe 5 Monate gehabt, von wann die Idee gekommen ist, bis ich dann am Start war.
5 Monate?
Genau, und das war ziemlich schwierig, nicht nur, weil ich halt nicht selber mal Zeit gehabt habe zum Realisieren, dass ich jetzt, oh, okay, ich muss jetzt über den Atlantik rudern, aber auch von den Sponsoren. Das war so richtig, weil man braucht auch viel Geld für sowas.
Wie viel Geld braucht man ungefähr?
So ungefähr 140.000 hat es uns gekostet. Und ich habe viele Sponsoren angesprochen und viele Firmen, die halt so richtig interessiert waren und haben so, ja, okay, wir geben dich jetzt 20.000, 30.000 Pfund. Das ist ja super, aber dann, das war richtig schwierig, weil viele von denen haben dann gesagt, okay, wir haben doch das Geld nicht oder wir können sowas nicht unterstützen. Und das verstehe ich, weil ich jetzt, okay, wer unterstützt jetzt einen 18-Jähriger?
Ja, die Idee klingt ja nach einem Himmelfahrtskommando. Wenn ich dann noch mir die Zahlen angucke, 40% sterben, würde ich denken, kommt meine Werbung überhaupt ein Ziel an?
Genau, ja, genau.
Mal noch eine andere Frage. 5 Monate, das, was du da vorhast, mal das Geld ausgeblendet, das brauchst du eh, aber das kannst du nicht. Also wenn ich meinen Eltern gesagt hätte, ich ruder über den Atlantik, ich bin 18 und normalerweise braucht man dafür 2 bis 4 Jahre Training und ich will das jetzt, ich bin in 5 Monaten bin ich am Start, dann hätten die mir sowas von den Marsch geblasen und ich glaube nicht, weil sie nicht an mich glauben, sondern weil sie wissen, dass man das nicht schaffen kann, weil sie mich beschützen wollen und haben damit ja auch recht. Wie reagieren deine Eltern?
Also wie mir die Idee gekommen ist, aber oder mehr wie ich dann gewusst habe, okay, das muss ich jetzt machen. Ich habe dann meine Mutter angerufen und die ist normalerweise eher die, das halt nicht Abenteuer-Fan ist. Also sie ihr ist lieber, dass ich jetzt studiere und was immer. Aber wie ich es ihr gesagt habe, hat sie ja gesagt, eigentlich nein. Und ich habe gesagt, okay, also ich mache das jetzt mit oder ohne deine Hilfe. Das ist mir jetzt wurscht, ob du mich hilfst. Aber wenn du mich helfen willst, dann wäre ich sehr zufrieden. Wir haben dann, wie hast du jetzt eigentlich nein gesagt und wir sind weiter mit dem Leben gegangen.
Was hat dein Vater gesagt?
Also mein Vater war komplett dagegen. Also er ist eigentlich der, das vielmehr, also er schupft mich eher, dass ich jetzt sportlich bin und viel Abenteuer unternehmen und was immer. Aber er war komplett dagegen. Aber meine Mutter hat mir ein paar Stunden später zurückgerufen und hat gesagt, okay, Lukas, das machen wir jetzt. Ich weiß jetzt nicht wie, aber das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Aber mein Vater war eigentlich, bis ich am Ziel gekommen bin, hat er trotzdem also das gar nicht unterstützt, auch wie ich am Anfang war.
Warum nicht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war jetzt, okay, wenn ich jetzt ihm nicht unterstütze, hoffentlich kommt er nicht hin. Vielleicht war das sowas.
Ah, ja.
Also eher jetzt, wenn ich jetzt ihm nicht unterstütze, das kriegt er irgendwie nicht hin. Das verstehe ich auch. Also ich werde, glaube ich, meine Kinder das nicht antrauen oder nicht das probieren lassen, auch wenn ich es jetzt schon gemacht habe. Weil das ist halt gefährlich und das ist jetzt nicht, wie ich jetzt zurückdenke. Und vor allem, vor ein paar Tagen habe ich jetzt die Fotos durchgeschaut, die Millionen von Fotos. Und ich jetzt sehe, okay, also ich bin jetzt nicht viel älter. Ich bin, das ist jetzt 2 Jahre eigentlich, vor ein paar Tagen, seit ich angekommen bin. Ich denke, also da war ich schon richtig, ja? Noch ein kleiner Bursche. Und vielleicht war das vielleicht das Teil, dass ich jetzt das fast nicht so richtig verstanden habe, wie gefährlich das sein kann. Ich habe viele Abenteuer unternommen und bin in viele Situationen gewesen schon, wo ich jetzt, okay, fast am Leben und Tod geht. Aber ich weiß jetzt nicht, was genau los war, aber vielleicht war ich jetzt ein bisschen naiv zu das ganze Thema. Ich war vorbereitet, aber vielleicht habe ich jetzt nicht so verstanden.
Ja, ich war vorbereitet, ist ja jetzt erstmal ein Fragezeichen dran zu hängen. Weil wenn du sagst, normalerweise 2 bis 4 Jahre Vorbereitung, du willst das jetzt in 5 Monaten machen und ja, du bist gerade mal 18, du hast keine Vorerfahrung. Navigieren, Rudern, Nautik, all diese Themen, die sind dir ja eigentlich völlig fremd. Wie gehst du das jetzt an? Ich finde ja die Idee krass. Du setzt dir das in den Kopf, du willst das unbedingt umsetzen und du weißt auch schon aus der Vergangenheit, wie gut sich das für dich anfühlen kann. Das ist ja eine unglaublich spannende Erfahrung, auch für uns alle anderen, die vielleicht mal merken, hey, man kann auch süchtig nach so einem Erfolgserlebnis dann werden. Wie bereitest du dich darauf vor? Wo fängst du an? Und was sind für dich dann dabei die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Lernmomente?
Also ich glaube, der beste Ding, was mir da geholfen war, war zu merken, dass eigentlich man hat keine Idee, bis man das überhaupt probiert hat. Das ist bei alles so. Also man hat keine Idee, wie jetzt das Universitätsleben sein soll, bis man dort ist. Man hat keine Idee, wie man jetzt ein Business startet, bis man jetzt den Business startet. Also man kann Leute fragen und man kann lernen von Büchern, aber man lernt eigentlich nie, wie das jetzt so richtig funktioniert, bis man das angefangen hat. Bei uns gibt es so Jump in the Deep End, also gleich in der tiefe Ende vom Schwimmbad reinspringen. Das muss man fast so machen, dass einfach okay ist. Ich fange das an und ich werde es jetzt irgendwie rausfinden, wie ich jetzt zum Ziel komme, aber ich habe es angefangen. Und das ist eigentlich im Ocean Rowing Welt, sagen wir immer, dass das schwierigste Teil jetzt zum Anfang kommen ist. Das Rudern, okay, das ist schwierig, aber dass man jetzt überhaupt zum Start kommt, das ist nicht nur, muss man sagen, okay, ja, das will ich machen, sondern man hat jetzt normalerweise 2 bis 4 Jahre, wo man jetzt denken kann, das will ich doch jetzt nicht machen. Das klingt jetzt nicht so gescheit. Dass man überhaupt zum Anfang kommt, das ist jetzt schon ein große Teil davon. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt den ganzen Projekt anfangen kann, generell, also jetzt die ganze Idee starten kann, dann das Rest kann ich irgendwie rausfinden. Das haben schon viele Leute gemacht. Das kriege ich auch irgendwie hin.
Kann man das übertragen auf dieses, wir alle haben bestimmte Wünsche und Träume, die sind mal größer, mal kleiner, ne? Gitarre spielen lernen, eine fremde Sprache, einen Halbmarathon laufen, in deinem Fall dann halt 4.900 Kilometer rudern. Glaubst du, man kann das übertragen, dass dieser Moment des Anfangens so zentral ist?
Ja, genau, sicher. Und das, weil zum Beispiel, man kann jetzt auf YouTube schauen, wie man jetzt eine Gitarre spielt für 3 Jahre, aber bis man jetzt eine Gitarre aufhebt und ein bisschen spielt, dann bis dann lernst du das nicht. Und das ist jetzt wurscht, wie viele Videos du anschaust. Du kannst es nicht lernen, bis du jetzt den Gitarre aufgehoben hast. Ja, also man muss halt, das ist vielleicht sogar besser, wenn du jetzt ein Gitarre aufhebst, ein bisschen rumspielst und dann erst lernst, wie man jetzt einen Song spielt oder auf dem Klavier, wie man jetzt die Tasten drückt oder was immer. Man muss fast reinspringen und gleich anfangen damit und dann rausfinden, wie man das jetzt so spielt und wie man besser werden kann.
Jetzt geht's in deinem Projekt nicht darum, Gitarre irgendwann zu lernen, sondern es geht im Zweifel um Leben und Tod, wovor dich eine gute Vorbereitung schützen kann. Was machst du körperlich? Brauchst du bestimmte Muskeln? Brauchst du bestimmte Schwielen an den Händen, um diese Ruder halten zu können? Womit fängt man da an?
Ja, also körperlich, ich war schon ziemlich fit von meinem Rudern-Training, also so normale Flussrudern. Aber ich habe halt sehr, sehr viel trainiert. Ich war, ich glaube, 20 Stunden in der Woche oder mehr im Fitnessstudio und habe sehr viel gegessen schon vor dem Ruder, weil ich viel Gewicht annehmen müsste. Ich glaube, ich war, wie mir die Idee gekommen ist, vielleicht war ich ungefähr 65 Kilo, glaube ich, war es vielleicht. Also ziemlich leicht. Ich habe jetzt gewusst, normalerweise verliert man ungefähr 20% von dem Gewicht. Und das ist ziemlich viel. Wenn ich jetzt nur 65 Kilo wiege, da bin ich dann, gebe ich fast nicht mehr. Also ich muss viel Gewicht annehmen und habe sehr viel gegessen. Plus mit dem Training, das war auch schwierig, Gewicht annehmen, wenn man jetzt viel trainiert, weil man verbrennt die ganze Kalorien. Und ich war dann die ganze Zeit mit dem Müsli in der Hand oder mit, wie ich in McDonald's war, da habe ich 4-5 Berge gegessen auf einmal. Also das war richtig arg. Aber vom Fitness her habe ich viel mehr Muskel aufgebaut. Das Fitness braucht man eher, damit man das wenig Schlaf und diese wenig Zeit zum Erholen überstehen kann. Mhm. Wenn man jetzt fit ist, kann man schneller erholen, also körperlich und auch von der Gehirn her, aber man schafft es auch besser mit wenig Schlaf und die Elementen zu überstehen. Und dann von dem Muskel her musste ich viel aufbauen, damit ich jetzt, wenn ich ruder, ich war jetzt 12, 16, vielleicht sogar mehr, also 32 Stunden rudern, das ist jetzt nicht so wie Cardio, wo man jetzt die ganze Zeit läuft. Das ist viel weniger Cardio und man muss halt einfach hin und her schaukeln und einfach mit jedem Ruder so viel wie möglich Geschwindigkeit oder Distanz machen. Und das war dann halt jetzt, wo ich jetzt viel mehr Muskel aufbauen musste, damit ich jetzt mit jedem Schub so weit möglich wie komme.
Also zunehmen ist erstmal ein Punkt und dann versuchen, so eine grundsätzliche Fitness herzustellen, damit du sagen kannst, ich komme mit wenig Schlaf aus und mein Kopf regeneriert auch schnell wieder.
Genau, und auch damit ich dann trainieren kann. Also das Grundfitness war fast der Wichtige, weil ohne das kann ich dann jetzt nicht 20 Stunden in der Woche trainieren und Gewichte heben und was immer. Weil wenn ich jetzt von meinem ganzen Leben lang auf der Couch sitze, dann kann ich jetzt nicht gleich in 20 Stunden trainieren pro Woche. Das geht einfach nicht.
Jetzt hast du eben schon beschrieben, dass aber eigentlich eine ganz große Schwierigkeit auch dein Kopf sein wird. Also das Innenleben in deinem Hirn, was jetzt kein Muskel darstellt, wo man aber eben auch natürlich ganz viel trainieren kann. Worauf bereitest du dich psychisch vor und wo vermutest du vielleicht schon vorher an Land, dass so die größten Schwierigkeiten liegen könnten? Was sind so vielleicht auch die größten Herausforderungen, die du vermutest, als du noch an Land bist?
Also das war psychisch selber das Trainieren, also das Muskelaufbauen, war psychisch ein sehr gutes Trainieren. Wenn man jetzt denkt, okay, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt diese Gewichte heben oder was immer, das kann ich kann jetzt nicht aufgeben, sobald es ein bisschen wehtut, weil das da war ich dann nie drin. Und das war dann ein gutes Trainieren, das okay, das tut jetzt weh, muss jetzt noch ein bisschen weitergehen. Du darfst jetzt nicht sofort aufgeben. Und das war von das selber, das war sehr gutes Trainieren. Und sonst, man kann eigentlich sehr wenig vorbereiten für das Ganze. Also man muss halt nur, ich glaube, das beste psychologische Training, was man machen könnte, ist wissen, dass man selber vorbereitet ist und dass man jetzt nicht reingeht und man nicht weiß, wie ich jetzt aus einer Situation rauskomme. Weil das ist dann, wo man jetzt dann panikt oder wenn man nicht in sich selber glaubt, dann geht alles ein bisschen schlechter eher. Also ich denke zumindest, dass das letzte Vorbereitung, was ich gemacht habe, war jetzt einfach wissen, dass ich jetzt aus jeder Situation oder zumindest meisten Situationen rauskommen kann oder dass ich jetzt weiß, dass ich es irgendwie rausfinden wird und dass ich jetzt nicht sofort aufgeben wird, sobald das ein bisschen schlecht geht. Und das habe ich eigentlich schon ein bisschen gewusst von früher Abenteuer, dass ich halt mehr oder weniger gut weiterkomme oder zumindest klar denke, okay.
Nehmt es mir nicht übel, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Lukas perfekt vorbereitet ist auf die 4.900 Kilometer Atlantik, die vor ihm liegen. Es ist verblüffend, wie wenig Gedanken er sich macht, oder? Doch er scheint irgendwie keine Wahl zu haben. Er muss zu diesem Rennen antreten. Aufgeben ist keine Option. Warum muss es so extrem sein in Lukas' Leben? Auf den ersten Blick ist die Geschichte ganz einfach. Lukas wird in der Schule als kleiner, schwacher Junge gesehen, der Legastheniker-Loser eben. Mit diesem Selbstbild will er nicht weiter durchs Leben, also entscheidet er sich, es den anderen und sich zu beweisen. Fein soweit, das spielt sicher auch eine Rolle, doch da ist noch mehr. Hier weiß ein ganz junger Mann nicht wohin mit sich selbst. Wer bin ich? Was möchte ich im Leben machen? Wo könnte meine Reise hingehen? Diese Fragen kennen wir alle in dem Alter. Mal sind sie drängender, mal schwächer. aber wir alle sehnen uns nach einer Antwort. Die Suche nach dieser Antwort kostet Kraft und kann auch wehtun. Hiervor läuft Lukas weg. Rudern, schlafen, essen, rudern, schlafen, essen, rudern, schlafen, essen. Das ist so krass, dass alle anderen Fragen für den Moment verdrängt werden. Ich bin sicher, dass sich Lukas hiernach sehr stark sehnt und sicherlich hofft er auch, auf dem weiten Wasser seinen Antworten ein Stück näher zu kommen. Es ist ein krasser Weg, den dieser junge Mann dafür wählt, aber psychologisch ist es vollkommen nachvollziehbar. Bevor wir hier noch tiefer einsteigen, möchte ich aber erstmal von Lukas hören, welche und wie viele Kräfte in seinem Kopf wirken.
Also ich war jetzt in keinem schlechten Bratz, halt sozusagen. Ich wollte mich verbessern. Ein großer Teil davon war auch, andere Leute zu zeigen. Also da habe ich richtig gemerkt, okay, das dicke kleine Loser bin, das denke ich nicht, die andere Leute. Und das habe ich dann gemerkt, das ist okay, das ist ja nicht wurscht, was die anderen Leute denken, sondern was ich denke, das ist der Wichtigste.
Das heißt, du überlegst im Prinzip aus dir heraus, willst du auch die Wahrnehmung von dir im Draußen verändern?
Genau, also ich bin sicher, es gibt hunderte von Büchern drüber oder was immer, aber das war einer von den vielleicht die besten Dinge, die ich gemerkt habe, war jetzt, okay, das, was andere Leute sehen würden, ist, was ich von mich selber denke. Wenn ich jetzt denke, okay, ich bin jetzt der Coolste in der Zimmer, sondern ich vertraue mich selber und ich weiß, okay, was immer jetzt passiert, also ich werde es irgendwie rausfinden, wurscht, was es ist.
Selbstvertrauen.
Genau, und das sehen auch andere Leute. Und wenn die Leute das sehen, dann das ist fast so ein Snowball-Effekt.
Ja, verstärkt sich selber.
Genau, und das merkt man nicht so leicht, bis man den Snowball-Effekt angefangen hat.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil das, was du hier gerade beschreibst, geht ja auch nochmal in dieselbe Richtung. Zeige deinem Hirn durch Verhalten, dass es etwas Bestimmtes fühlen kann, nämlich ich fange jetzt an und dann fängt es an, sich gut anzufühlen, was ich da mache, ob das Gitarre spielen ist oder ich muss jetzt dieses Rudern lernen, um da eben 5000 Kilometer über den Atlantik zu packen.
Ja.
Genau da will ich jetzt zurück auf den Atlantik Richtung Ziel. Ab wann merkst du, okay, das mache ich hier für mich. Ich möchte mir selber beweisen, dass ich das kann und dass das funktioniert. Gibt es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das ist jetzt hier gerade genau diese Erfahrung, die ich gesucht habe?
Also ein Punkt, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das kann ich, gab es vielleicht nicht so. Also das waren so mehrere kleinere Punkte und kleinere Gewinne. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel jetzt Gitarre spielen, das gibt jetzt nicht einen Punkt, wo man denkt, okay, ich kann jetzt Gitarre spielen. Das sind mehrere so kleinere Gewinne, dass man kriegt unter den ganzen, okay, ich habe jetzt den ersten Sponsor, ich habe jetzt mein Boot, ich habe jetzt das ganze, was ich brauche, das Boot ist jetzt in La Gomera, ich bin jetzt in La Gomera, ich sitze jetzt auf dem Boot. Ich glaube, das sind mehrere so kleine Gewinne, wo man dann denkt, okay, das geht, ich schaffe das und irgendwann kommt man dann am Ziel. Ich glaube, da war jetzt nicht ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, okay, ich vertraue mich oder ich habe es geschafft. Das waren so mehrere kleine Gewinne während dem ganzen Abenteuer.
Okay, also es ist auch da wieder ein sich vortasten, sich Scheibchen für Scheibchen beweisen und zeigen, sich selber zeigen, dass das gut ist.
Genau.
Trotzdem hast du ja auch schon angeschnitten, dass es eine unglaubliche Herausforderung ist, also dieses Alleine sein, dieses isoliert sein, gerade wenn es einem darum geht, auch anderen was zu beweisen. Das stelle ich mir ziemlich, ziemlich schwierig vor. Mhm. Diese Isolation, wann packt die dich so richtig und kommt man da irgendwie raus? Muss man da raus oder kann man auch damit dann lernen, klarzukommen als Mensch, der ja eigentlich davon lebt, sich mit anderen zu verbinden?
Als Menschen sind wir jetzt nicht so, glaube ich, geeignet, dass wir jetzt ganz alleine sind. Ich glaube, wir brauchen viele menschliche Unterhaltung. Und vor allem, ich glaube, deswegen war jetzt der Musik so wichtig während dem Ruder, damit ich jetzt...
Die Spotify-Sachen.
Genau. Die Menschen, die sind richtig cool. Also die können sich sehr schnell an Situationen adaptieren und ich bin sehr schnell fast dran gewöhnt mit dem Schlafrhythmus auch und mit dem Alleinsein war halt schwierig, vor allem mit dem Alleinsein sich dran zu gewöhnen, aber nach ein paar Wochen ist es leichter geworden und wie wir jetzt im Covid, wir sind jetzt alle zu Hause gesperrt, das war am Anfang, war das jetzt der größte Schock, das war, oh, okay, wir dürfen jetzt nicht mehr raus, wir dürfen jetzt nicht mehr einkaufen gehen oder was immer und dann langsam gewöhnt man sich dran.
Auf dem Atlantik gab es ja dann einen Moment, wo du plötzlich Gesellschaft bekommst, das habe ich vorher von dir gelesen und war so fasziniert, weil es ja ein Tier ist, das plötzlich bei dir auftaucht und das dir scheinbar so viel gibt.
Der Alfred war das, das war ein Zugvogel, der am Boot gelandet ist und das war...
Was heißt das denn? Der landet auf deinem Boot und du sagst, ich bleib hier?
Genau, ja, also das war dunkel, mitten in der Nacht und er ist auf einmal am Boot runtergeknallt, ganz nass. Also das war eher so eine stürmige Nacht. Und ist dann einfach da geblieben für die Nacht und bin dann schlafen gegangen, bin dann aufgestanden wieder und er war noch immer da. Ich habe mir gedacht, okay, ihm taugt es jetzt gerade nicht mehr so fliegen, vielleicht bleibt er ein bisschen da. Und dann, nach, ich glaube, das waren vielleicht 2 Tage, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist was los mit ihm. Und ich habe ihm dann so mit meinem T-Shirt dann aufgehoben und wir haben dann so ein bisschen geredet, der halt jetzt nicht so...
Ich wollte gerade fragen, was hat er wohl denn geantwortet, der Vogel?
Genau, ja.
Interessantes Gespräch.
Das war halt komisch und also ich habe ihm halt geholfen, dass er jetzt wieder losfliegt, aber er hat dann fast den ganzen Ruder mir dann gefolgt, bis zu vielleicht, das war 4 Tagen oder sowas vom Ziel. Habe ich ihn dann immer gesehen, aber er hat dann den Boot umkreist, wie ich dann gerudert habe, für viele, viele Wochen. Und das war eine richtig, richtig coole Erfahrung, wie ich aus der Kabine rausgekommen oder wie ich aufgestanden bin. Ich habe ihn dann immer gesucht. Das war was so, ah, wo ist mein Freund? Und da war ein Tag, wo er dann nicht da war. Und ich habe mir gedacht, oh, was ist jetzt los? Ist er gestorben? Ist er weggeflogen? Das war richtig komisch. Das war fast, wie ich jetzt einen Freund verloren hätte. Bin richtig so verbunden geworden, obwohl wir jetzt, was wir nie gesprochen haben. Aber ja, das war echt eine komische Erfahrung.
Ist das jetzt kitschig, wenn ich vermute, dass da auch dieser Vogel das ja offenbar gemerkt haben muss, also dass die Verbindung wirklich in beide Richtungen ging, oder glaubst du, das war nicht so?
Könnte sein, ja. Und ich habe mich halt nicht so alleine gefühlt.
4 Tage vor dem Ziel sagt Alfred dann ciao. Jetzt ist aber doch wahrscheinlich auch so eine Endspurt-Mentalität, oder? Kann jetzt noch was schiefgehen?
Ja, ist ziemlich viel schiefgegangen, ehrlich gesagt, am Ende.
Ach so, auch noch auf den letzten Metern.
Die letzte Woche war vom Wetter her. Die Wellen waren jetzt nicht die größten, die Winde waren jetzt nicht die stärksten, das Regen war nicht das stärkste, aber das war alles in der falschen Richtung. Und da war jetzt eine Chance vom Wetter her, dass ich jetzt den Ziel nicht schaffe, dass ich jetzt auf eine andere Insel lande. Weil so viel, also ich kann jetzt mit dem Wetter gehen, aber gegen den Wetter, vor allem wenn es jetzt stärker ist, das schafft man einfach nicht. Weil wenn ich jetzt 2 Stunden ruder oder länger ruder, dann sobald ich schlafen gehe, treibt der Boot in die falsche Richtung wieder. Und das ist fast so ein Zickzack hin und her, wo man jetzt nicht weiterkommt. Aber der Wind ist so von Norden gekommen. Ich musste nach Westen rudern und es hat mich so viel nach Süden getreibt. Die letzte Woche, oder es hätte eine Woche sein sollen, das hat dann 2 Wochen gedauert. Das war dann richtig schwierig, weil ich schon in diese Endzielmentalität war. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt 1 Woche all out, bin jetzt da und das ist dann fertig. Aber das war jetzt nicht 1 Woche. Und jeden Tag ist es dann immer, oh okay, vielleicht dauert das noch einen Tag und noch einen Tag. Und es war dann eigentlich vor allem, weil es schon so lang draußen war, das war dann richtig schwierig, so motiviert zu bleiben.
Es war fast, als hätte ich einen Freund verloren, sagt Lukas, als Alfred, der Zugvogel, ihn verlässt. 2 Monate lang, alleine, in kompletter Isolation. Da kann man sich gut vorstellen, dass Lukas sich über jede Gesellschaft freut, selbst wenn es ein Vogel ist, der offenbar nicht sprechen kann. Einsamkeit ist für uns Menschen als soziale Lebewesen ein wahrer Albtraum. Von Geburt an sind wir auf die Zuwendung durch andere angewiesen, um zu überleben. Manche Forschenden sagen deshalb ganz klar, Einsamkeit ist tödlich. Und tatsächlich zeigen Studien immer wieder, dass soziale Isolation schlecht für unsere mentale und körperliche Gesundheit ist, auch als Erwachsene. Das Einsamsein hat psychische Konsequenzen, von niedrigem Wohlbefinden bis hin zu Depressionen und kognitiven Einschränkungen. Aber auch körperlich ist soziale Isolation für uns ungesund. Die negativen Folgen von Einsamkeit sind in ihrem Ausmaß vergleichbar mit denen, die durch Rauchen und Übergewicht entstehen, sagen manche in der Forschungscommunity. Lukas ist an seinen letzten Tagen kurz vor dem Ziel wieder ganz alleine, ohne den Vogel und vor allem immer länger, schon seit Wochen, seit Monaten alleine. Als wäre das nicht schon genug, stellt ihn jetzt auch noch das Wetter auf eine Zerreißprobe. Doch was Lukas auf den letzten Meilen vor dem Ziel und dem Weltrekord ertragen muss, ist nichts verglichen mit dem, was ihn an Land, in seinem Kopf, in seiner Psyche erwartet. Davon hören wir gleich mehr. Aber erstmal geht es zurück in den Gegenwind, die Wellen und die fiese Strömung in die falsche Richtung. Wie schafft Lukas es, dagegen anzuhalten und was für Tricks helfen ihm jetzt?
Da waren fast keine Tricks, außer dass ich emotionell fast nichts mehr spüren könnte. Das klingt komisch, aber von den Emotionen her, das war so eine mentale Belastung, diese 2 Monate, dass ich jetzt fast nichts mehr gedacht habe. Zum Beispiel jetzt viele, viele Monate nach dem Ruder ich habe mich nicht verlieben können zum Beispiel. Also das war jetzt, ich habe den Gefühl einfach nicht gehabt. Das war jetzt, ich war fast taub im Gehirn. Ich habe einfach keine Emotionen gehabt oder mir war es einfach wurscht. Wenn das kalt draußen war, das war mir wurscht. Ich habe jetzt nicht, ich war gehärtet.
Abgehärtet, gefühlstaub.
Genau, ja, gefühlstaub, genau. Also es war richtig, richtig arg. Und
Lukas, mich irritiert das ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke sofort an den Elitesoldaten Tim Focken, der ja vor einiger Zeit mein Gast war und der wirklich beschreibt, wie der in Afghanistan nur noch funktionieren musste.
Genau.
Wie es für ihn nur noch darum ging, jetzt hier überleben und die Emotionen drücke ich weg, weil ich in so einem Kampfmaschinenmodus bin.
Genau, das ist vielleicht eine gute Beschreibung, weil das braucht man auch während einem Ruderboot. Normale Mentalität funktioniert einfach am Meer in einem Ruderboot nicht. Man muss sich ändern und adaptieren zu der Situation, wo man jetzt denkt, okay, ja, ich muss überleben. Ich muss jetzt nicht, das ist wurscht, ob jetzt ich zu Hause vermisse oder ob es mir ein bisschen kalt ist. Das hilft mir nicht. Also ich glaube, der Gehirn schaltet diese Emotionen einfach aus. Und ja, obwohl das jetzt sehr schwierig war und das von der Mentalität her sehr schwierig war, da war kein, das taugt mir einfach nicht. Die Emotionen gab es nicht. Ich muss einfach weiter rudern. Und wenn ich jetzt nicht weiter ruder, überlebe ich nicht. Aber das hat mir für nicht nur Monaten, sondern vielleicht auch jetzt, das war eigentlich vor kurzem, dass ich jetzt rausgekommen bin aus dieser ganzen emotionellen, habe keine Emotionen fühlen können.
Als du das erste Mal Land siehst, wirklich auf dieser Zielgeraden, was geht dir da durch den Kopf? Kommen die Gefühle zurück?
Also, ich muss sagen, das Land sehen, das war richtig cool, aber das Coolste war, wie ich ungefähr vielleicht 16 Kilometer von Land entfernt war, habe ich wieder auf dem Handy, also normalen Handy, nicht Satelliten-Handy, habe ich Signal bekommen.
Spotify.
Genau.
Okay, ernsthaft? Ist ja Hammer. Welcher Song?
Das war Legendary, glaube ich, heißt es. Also das kann ich so richtig, das Songs, die ich schon so oft gehört habe, die haben sich komplett anders angehört. Das ganze Musik, das war so. Also man muss denken, im normalen Leben, man hört immer Musik. Im Auto oder im Geschäft sogar oder zu Hause. Da immer irgend Musik oder ein Geräusch oder irgendwas außerhalb die Wellen. irgendwas hört man. Und am Boot, da hat man, ich habe nicht einmal eine Stimme für 3 Monate gehört. Außer mein eigener im Kopf. Und nach 30 Tagen, wo ich jetzt dann keine Musik gehabt habe, danach dann Musik hören. Das war richtig, richtig cool.
Das kann man total nachfühlen. Wow. Das Land in Sicht, wer wartet am Ufer auf dich?
Meine Mutter und mein Bruder, die wollten rauskommen. Und weil das jetzt verlängert war, die waren eigentlich schon mehrere Tage dort und müssten dann fast gleich zurückfliegen, weil wir wollten eigentlich nur eine Woche dort sein. Aber dann mein Vater hat später den Flug gebucht und der ist fast zu spät gekommen für den Ziel.
Ganz kurz, dein Vater fliegt nach, weil der eigentlich nicht dabei sein wollte. Der war ja von Anfang an dagegen, was du machst.
Genau, also er wollte schon dabei sein, aber er war ziemlich spät oder vielleicht wollte es nicht einmal glauben, dass, er ist fast da.
Hatten die schon abgeschrieben? Hast du zwischendurch nicht mal mit denen telefoniert? Du hattest doch dieses Satellitentelefon. Ging das gar nicht, dass man mal spricht?
Man kann schon, also normalerweise war ich in Kontakt mit meinem Landteam, die halt immer wieder so Wetternachrichten, das waren so alle 3, 4, 5 Tagen, haben sie mir so einen groben Wetterbericht gegeben. Ich habe eigentlich mit meiner Mutter über so SMS über dem Satellitentelefon geschrieben. Also das waren aber ganz kurze SMS und das waren nur so, also wir haben jetzt nicht oft geschrieben, sie hat eher so Positionen von anderen Booten oder meine Geschwindigkeit, weil sie hat das alles sehen können und so durchschnittliche Geschwindigkeit und so, hat sie mir geschrieben, damit ich jetzt so ein Update habe. Wir haben jetzt nicht viel so emotionellen Kontakt. Das war sehr teuer auch für die. Ich glaube, wir haben so 2000, für ein paar Minuten haben wir 2000 Pfund ausgegeben. Genau, ja. Und dann, also das ganze Paket war so 4000 Pfund für ein Satellitentelefon mit vielleicht ein paar hundert Minuten oder so. Also das war richtig, richtig teuer. Und das haben wir eher vermeidet, ehrlich gesagt.
Jetzt steht Mama am Ufer und kann ihren verlorenen Sohn wieder in den Arm nehmen. Ist das dann auch so dieser ganz krass erlösende Moment oder wie fühlt sich das an? Man hat es geschafft, diese heftige Challenge gepackt.
Kurz vor dem Ziel hat sie mich angerufen, also über dem Satellitentelefon und nur halt das Ganze organisieren. Also wann ich jetzt ich selber denke, dass ich ankommen werde und so. Und sie hat mich versprochen, dass sie jetzt nicht weinen würde. Ich meinte, okay, ja, cool, sicher. Und wie ich dann reingerudert bin, das war so ein Hafen, aber das, man muss halt noch ein paar, vielleicht 100 Meter rudern oder so, bis man im Hafen reingeht, bis man dann am Ziel, so am harten Land ankommt. Und in diesem Hafen, das ist so ein richtigen Antigua-Insel-Hafen mit dieser ganzen Super-Yachts, mit dieser riesige Boote, die halt dann seitlich so rumsitzen. Und wie ich dann reingerudert bin, sind diese ganzen Boote, haben dann mit den Horn so richtig losgeknallt. Und das hat man dann so richtig gespürt. Also das war dann der Moment, wo jeder gesagt hat, dass sie dann, also, dann in also geweint haben und was immer. Also das war, weil die Boote, die sind richtig laut. Also. Und das war sowas von ein, okay, ich bin jetzt am Ziel. Meine Mutter war komplett nass dann, wie ich da angekommen bin mit Tränen. Und mein Vater war dann zum Glück auch da, mein Bruder. Und auch mein bester Freund war auch da mit seinem Vater. Wieder Leute zu sehen überhaupt, war ganz komisch. Aber dann auch, man denkt gar nicht dran eigentlich, wenn man jetzt für den Event vorbereitet, aber auch zum Beispiel jetzt die Hände, die waren fast so wie ein Legomann, weil die ganze Zeit den Ruder festgehalten haben. Also man muss denken, das waren jetzt 16 plus Stunden am Tag, jeden Tag für 2 Monate, wo ich jetzt meine Hand in diese Legomann-Position gehabt habe. Und dann auch die Muskeln im Unterschenkel, weil ich jetzt nie irgendwo hingegangen bin, nur von meinem Sitz zur Kabine. Und das waren jetzt 1 Meter vielleicht, nicht mal. Ich bin 2 Monate lang nicht gestanden. Ich habe nur gerudert und hingelegt und geschlafen und gesessen. Und dann die Muskeln im Unterschenkel, die haben halt ein bisschen gedauert, bis die wieder aufgebaut sind. Aber das Schlimmste war dann danach, ich könnte den tagelang nicht gehen, weil die Muskeln komplett verkrampft waren und was immer. Also das war echt cool. Und
jetzt mal kurz von diesem Körperlichen. Wir haben ja in deiner Geschichte immer wieder diese 2 Ebenen. Der Körper, der mitmachen muss, aber eben auch der Geist, auch die Psyche.
Ja.
Wenn der Körper so eingerostet ist, diese Legomann-Haltung, ist dein Kopf auch zu so einem Legomännchen-Kopf geworden? Also kommst du auch direkt wieder klar als Mensch unter Menschen?
Ich muss sagen, ich bin ziemlich erstaunt, wie ich jetzt schnell wieder im normalen Leben integriert habe. Aber ich glaube, das war, also wie gesagt, ich habe jetzt diese Gefühle nicht gehabt. Das war einfach, okay, ich habe ein Lächeln am Gesicht gehabt, ich war vielleicht zufrieden, aber das war jetzt nicht so... Ich war jetzt einfach da. Ich habe jetzt das, was ich überleben müsste, überlebt. Und ich war jetzt einfach irgendwie so in einem komischen Limbo, wo ich jetzt kein Ziel gehabt habe. Ich musste einfach zufrieden sein, oder glücklich sein und zufrieden, dass ich jetzt wieder am Land bin. Aber wie gesagt, ich habe jetzt diese Gefühle nicht so mehr gehabt.
Das ist dann ein Prozess, den du erstmal durchlaufen musst? Also in dem Moment, wo du aus dem Boot rauskommst, ist dein Kopf noch nicht wieder vorbereitet?
Genau, also das hat lang gedauert, bis ich jetzt...
Okay.
Weil man muss denken, am Boot, man hat, also wie gesagt, man muss überleben und das ist eigentlich der einzige Ziel. Man rudert, man schlaft, man isst, man rudert, schlaft, isst. Das war einfach...
Das kann einem ja auch einen unglaublichen Halt geben, könnte ich mir vorstellen.
Mm.
Wenn du diese ganz klare Routine hast und ganz klar auch ein Ziel vor Augen hast, gerade als junger Mensch, dass man sagt, hey, diese Orientierungslosigkeit, diese Zukunftsangst, dieses Ungewisse, was mache ich jetzt nach dem Abitur? Was sind vielleicht die Umbrüche in meinem Leben? Dass man dann sagt, okay, Hammer, ich habe hier eine klare Richtung, ich weiß genau, was zu tun ist, rudern, schlafen. Und wenn das dann wegbricht, dass das einen in ein Loch ziehen kann, das finde ich, kann man sich total vorstellen. Denkt man vorher nicht dran, aber wie du es jetzt beschreibst, finde ich, kann man es absolut nachempfinden.
Ja, und man hat kein Ziel. Man hat dann danach, ja, was macht man? Und das Schlimmste war auch, im normalen Leben, diese Dinge, die wir viel Wert geben, waren jetzt mir nichts wert. Das war mir wurscht jetzt, ob wir jetzt zum Beispiel Chinesisch oder Italienisch essen gehen. Also das ist Essen.
Ist das eine Freudlosigkeit? Das klingt schon fast wie eine depressive Phase, was du beschreibst.
Genau, ja. Also das war so viele Monate, also da waren, das waren, ich glaube, vielleicht 4, 5, 6 Monate, da war ich so richtig depressiv, aber nicht, weil ich jetzt traurig war oder sowas, sondern weil ich einfach keinen Grund gehabt habe, um aufzustehen. Ich musste jetzt nicht aufstehen und rudern, sondern ich muss aufstehen und was mache ich? Ich sitz da im Bett und vielleicht spiele auf dem Computer oder gehe durch Instagram oder sowas. Das war jetzt nicht so ein, ich wollte jetzt nicht Leben ändern oder sowas, sondern das war einfach jetzt, ich habe keine Motivation und Grund, aus dem Bett auszusteigen.
Kann es sein, dass du davor dann auch ein Stück weit weggelaufen bist, als du dich in dieses Abenteuer reingestürzt hast?
Mhm.
Also, dass du sagst, diese Orientierungslosigkeit, dieses, ich weiß nicht, wohin die Kompassnadel jetzt hier in meinem Leben zu stellen ist, was ja, glaube ich, ganz viele Menschen in dem Alter oder überhaupt in Umbruchssituationen erleben. Das fühlt sich schlecht an und deswegen suche ich mir jetzt etwas, was mir so einen ganz klaren, relativ einfachen Rahmen gibt, ne? Rudern, schlafen, rudern, schlafen. Und jetzt holt sich das an Land wie so ein Brecher ein?
Ja, vor allem jetzt die letzten paar Monate, wo ich jetzt probiert habe, viel mehr in die kleineren Dinge im Leben das zu genießen. Ich denke, okay, zum Beispiel jetzt, ich studiere gerade, ich bin in der Universität und ich habe auch ein Business gestartet und ich habe viel zu tun und ich habe immer jetzt ein Ziel oder sowas, aber immer wieder sage ich mir, okay, ich will jetzt irgendwas machen, ich mache das einfach.
Ich finde es gerade so heftig, weil ich diese Wendung in deiner Geschichte erstmal überhaupt nicht vermutet hätte. Mhm. Und jetzt im Rückblick, finde ich, liegt es aber so auf der Hand. Da ist ein junger Mensch, der weiß nicht, wohin mit sich selber, ne? Und hat vielleicht diese krassen Erfahrungen auch als Kind gemacht und läuft jetzt weg, indem er sich in dieses Ruderboot setzt und sagt, ich mache hier so eine mega, eigentlich eine unschaffbare Challenge. Yeah. Und stelle mir eben noch einen Weltrekord mit 18 auf, indem ich 4.900 Kilometer ruder. Und dieser Mensch kommt dann zurück und merkt, hey, davor, was ich eigentlich als Problem hatte, kann ich aber nicht weglaufen.
Mm. Genau.
Das ist krass. Ich finde, wenn man es jetzt so hört und wie du es beschreibst, finde ich, muss man das erstmal für sich so sacken lassen und irgendwie begreifen. Und ich frage mich, hast du das schon komplett begriffen? Ist das bei dir schon so angekommen? Weil, wie man dir jetzt zuhört, hat man das Gefühl, du bist super ausgeglichen und bist ein bisschen total lebenslustiger, froher Mensch, lachst ganz viel auch in dem Gespräch. Da hat man von Depressionen überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Klingt so nicht durch. Ich weiß aber eben auch, dass natürlich eine Depression verschiedene Gesichter haben kann und sich manchmal auch noch versteckt. Ist da noch was da oder hast du das wirklich hinter dir gelassen?
Also, ich würde sagen, da ist noch was da. Also, das ist aber fast so der. Ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden, wo ich jetzt bin. Und ich schaue, dass ich jetzt immer das mache, was ich fast will. Aber da ist immer diese, okay, ich brauche ein Ziel. Ich habe jetzt trotzdem immer ein Ziel. Und ich glaube, das brauchen Leute, weil sonst wieso steht man auf? Wieso soll ich aus dem Bett rauskommen? Weil wenn ich jetzt nichts anderes zu machen habe. Das muss jetzt nicht eine Atlantiküberquerung sein. Das braucht man immer. Und das immer wieder braucht man dann eine Zeit, wo man dann nichts macht. Oder nichts macht, sondern das macht, was man will. Was dich zufrieden macht. Und nicht nur das, was dich jetzt Geld verdient und für das Haus bezahlt oder was immer, sondern was dich zufrieden macht.
Oder dich ins Guinness-Buch der Rekorde bringt.
Genau, ja.
Brauchst du noch einen zweiten Eintrag oder bist du fertig?
Für jetzt bin ich fertig, aber schauen wir, was noch passiert. Also, in 5 Monaten könnte ich jetzt die zweite Überquerung machen, wer weiß.
Okay.
Schauen wir.
Na Lukas, da wünsche ich dir weiter als Abenteurer ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass du nicht vor dir selbst wegläufst, sondern wenn dann, wie du so schön gesagt hast, nach vorne läufst. Und dabei wünsche ich dir von Herzen alles Gute.
Danke, dir auch.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Mama wartet am Ufer. Legendary im Ohr, die Yachten blasen ins Horn. Das ist Gänsehaut pur, oder? Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Nach 4.900 Kilometern rudert Lukas ins Ziel. Die Atlantiküberquerung ist geschafft und der Weltrekord in der Tasche. Damit könnte Lukas dieses Kapitel in seinem Leben mit einem riesigen Erfolg überschreiben. Doch dafür ist er in Wirklichkeit ja gar nicht angetreten. Hier, ganz am Ende wird klar, was Lukas auf dem Meer tatsächlich gesucht hat. Antworten auf die schwierigen Fragen, die wir Menschen uns im Leben stellen, gerade wenn es zu Umbrüchen kommt, wie einem Schulabschluss. Ohne das Rudern, ohne die Einsamkeit wird Lukas, glaube ich, klar, dass er diese Antworten noch nicht gefunden hat. So fällt er in ein tiefes emotionales Loch. Zuerst scheint es, als würde er nun an Land und nicht im Ozean ertrinken. Doch auch wenn Lukas sicher noch nicht alle Antworten für sich gefunden hat, finde ich seine Geschichte unglaublich positiv, weil er sich darauf offenbar nicht ausruht. Er hat sich nach dem Abenteuer auf dem Atlantik dem wahren Abenteuer gestellt und sich mit sich selbst beschäftigt. Man hört es aus seiner Stimme, vor allem aus seinem achtsamen Ansatz. Dieser Mann ist auf dem Weg zu sich selbst einen unglaublich großen Schritt weiter. Da ist noch was von der Depression, sagt er. Aber er sagt auch, dass er sehr zufrieden ist und einen Grund hat aufzustehen. Ohne Rudern, Essen, Schlafen. In dieser Geschichte steckte so unfassbar viel für uns drin. Und vor allem für das Ende nochmal Hut ab und weiter gute Reise, Lukas. Ja, und apropos Ende, das hier ist auch schon wieder das Ende von Staffel 7. Aber ich darf euch beruhigen, es geht direkt weiter, nahtlos mit Staffel 8. Und das habe ich euch und eurem unglaublich großen Interesse an In extremen Köpfen zu verdanken, worüber ich mich wirklich jede Woche riesig und aufs Neue freue. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das jetzt kurz macht. Denn dann weiß ich, dass es hier weitergehen soll und ihr euch vielleicht sogar nach Staffel 8 noch eine Staffel 9 wünscht. Und weil es dank euch eben nahtlos weitergeht, darf ich auch schon verraten, wer mein nächster Gast ist. Ehren Retschbellig wird zu mir kommen. Dieser junge Mann galt in Deutschland lange Zeit als einer von 1000 Gefährdern. Seine Geschichte beginnt mit einem SEK-Einsatz. Die Beamten stürmen seine Wohnung mit Sprengsätzen. Es wird sich vom Dach abgeseilt und Ehren wird auf dem Sofa überrascht. Ehren sagt von sich selbst, dass er 2017 bereit war, in Deutschland einen islamistischen Terroranschlag durchzuführen. Wie er das vorgehabt hatte und was ihn vor allem am Ende daran hinderte, davon wird er uns berichten. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid und natürlich freue ich mich auch über euer Feedback. Ihr erreicht mich am besten über Instagram, da heiße ich wie sonst auch einfach Leon Winscheid. Ihr könnt mir gerne aber auch mailen über post@leonwinscheid.de. Ja, und ansonsten bleibt mir zum Schluss wie immer nichts anderes, als euch zu wünschen, dass ihr mir bitte gesund und gewogen bleibt. Wir hören uns. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.